Gut, aber jetzt wollen wir einsteigen wieder ins Matthäusevangelium. Wir haben das letzte Mal das Matthäusevangelium verlassen, Kapitel 4. Wir haben dort den Beginn des öffentlichen Wirkens von Herrn Jesus angeschaut und haben diesen Gang beobachtet von seiner Heimatstadt nach Kapernaum, den Gang gleichzeitig von der Jordan-Gegend, wo er getauft wurde, hinauf überhaupt wieder in dieses Gebiet, ne, das schon Naphtali und Sebulon, von dem ja schon im Alten Testament die Rede war. Und heute werden wir in einen spannenden Abschnitt einsteigen. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken. Das war, am Anfang stand wieder der Bußruf, wie bei Johannes der Täufer, wenn wir uns erinnern. Gell, war bei Jesus genau das Gleiche. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ne, das war der Abschluss, Kapitel 4, Vers 17. Und ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Gedanke. Warum beginnt Jesus seinen Dienst mit einem Bußruf? Wie begründet er diesen Bußruf? Kapitel 4, Vers 17.
Denn das Reich der Himmel ist nahe
gekommen. Jawohl, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, oder? Das heißt, das Reich der Himmel kommt, oder die Herrschaft der Himmel kommt.
Sei bereit.
Sei bereit. Und das ist ganz interessant. Wem ruft Jesus denn diesen Bußruf als allererstes entgegen?
Den Juden,
oder? Und was dachten die Juden mehrheitlich? Was war die Überzeugung?
Sie haben's.
Ja, wir sind doch das auserwählte Volk, oder? Da verstehen wir also, wenn einer dazugehört, dann sind's wir. Und genau denen sagt Jesus, ihr müsst Buße tun. Verstehen wir? Und da merke ich was ganz Interessantes und das geht bis in unsere Zeit hinein, nämlich was? Ach, da waren, wie wurde ich denn Jude? Ich habe zwei Möglichkeiten. Geburt, Abstammung, ne? Sehr gut, Max. Was war die zweite Option?
Heirat.
Ja, genau. Das heißt, dann war der aber noch nicht unbedingt Jude, aber der konnte dann zum Judentum übertreten. Proselyt, oder? Das heißt, ich konnte entweder eintreten, ne? Das gab's, oder, das betraf die Mehrheit, Kraftgeburt. Ganz interessant übrigens zum Beispiel bei den Hindus. Wie werde ich denn Hinduist?
Geburt.
Jawohl, das geht nur durch die Geburt. Na, deswegen ist der Hinduismus nur unter den Indern verbreitet. Das geht tatsächlich nur über die Geburt. Wobei auch da im Übrigen, ich hatte jetzt ja die letzten Wochen mehrere indische Kollegen bei mir in der Abteilung und die haben mir erzählt, also es ist tatsächlich so, da ist eine große Änderung in Indien da. Na, die jungen Leute, das ist wie bei uns, das ist so säkularisiert, die nehmen es mit dem Glauben der Großeltern und Eltern nimmer so ernst. Ne? Auch dieses Kastensystem ist da tatsächlich in Auflösung, zumindest mal in den Städten. Ne? Da merkt man eine deutliche Veränderung. Also man konnte Jude werden, Kraft Geburt oder durch Übertritt. Und die meisten der Israeliten waren das natürlich Kraft Geburt. Und ein Israelit war Kraft seiner Geburt Jude. Und ich merke etwas. Gott lässt ihnen durch Jesus Christus, schon vorher durch Johannes, und jetzt wieder durch Jesus entgegenrufen, ihr müsst erstmal
umkehren.
Ihr müsst umkehren, oder? Buße bedeutet Umkehr. Ja? Wovon müssen Sie umkehren?
Werke etc.
Was waren die schlechten Werke? Warum waren die Werke schlecht?
Ach, durch die Sünden.
Durch die Sünde, sehr gut, ne? Ganz genau. Und warum waren die Werke Sünde? Da gab es ja auch Juden, die haben viel Gutes gemacht.
Menschen gemacht,
ja.
Sehr.
Das war religiös, oder? Das war einfach ein religiöses Ritual vielleicht, das war Menschen gemacht. Was ist das Kernproblem nämlich? Sehr gut, das ist alles richtig. Warum ist es einfach nur ein religiöses Werk? Warum ist es Sünde? Warum ist es Menschen gemacht? Was ist das Kernproblem?
Dass es nur um sich selber geht.
Jawohl, dass es nur um sich selber geht.
Und das eigene Wollen können.
Jawohl.
Nicht die Gnade.
Sehr gut, es geht nicht um die Gnade, es geht um das eigene Wollen. Und wir nähern uns immer mehr.
Es waren tote Werke.
Jawohl, es waren tote Werke, das Gottvertrauen hat gefehlt. Warum sind die Werke tot gewesen?
Weil sie nicht erlöst waren.
Weil sie nicht erlöst waren? Wir nähern uns immer mehr. Na, wir merken, der Kreis wird immer enger. Aber wir haben den Punkt noch nicht getroffen, noch nicht ganz. Das ist ganz interessant. Im Psalm 50 zum Beispiel, da ermahnt der Psalmist das Volk der Juden, na, primär, gilt für uns ganz genauso, und redet von den Gottlosen und im gleichen Zuge sagt er von, die mein Gesetz in ihrem Munde führen. Das heißt, ich kann Gottes Gesetz in meinem Munde führen und trotzdem gottlos sein. Was hat den Juden gefehlt? Eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das war der Kern. Na, Schule? Zwei Möglichkeiten, wie ich an eine gute Note kommen kann. Drei. Lernen ist die eine.
Abschreiben.
Abschreiben ist die zweite und die dritte. Glück. Na, da gibt es einen netten Witz, oder? Ich habe gerade einiges an Bewerbungen für verschiedene Stellen bei mir offen. Und da gibt es einen netten Witz. Ne? HR-Chef, ich habe gerade nach dem deutschen Wort gesucht, fällt mir schon gar nicht mehr ein. Ne? Human Resources, ne? Genau. Personalchef sitzt in seinem Büro mit einem ganzen Stapel Bewerbungen auf dem Tisch. Da kommt der Mitarbeiter rein, sieht den Stapel Bewerbungen und sagt, ja, wie willst du denn die alle durchschauen? Dann sagt er, die schaue ich gar nicht alle durch. Der Mitarbeiter völlig schockiert. Dann nimmt der Chef die Hälfte vom Stapel und schmeißt sie in den Müll. Der Mitarbeiter völlig schockiert. Ja, wie kannst du das machen? Dann sagt der Chef, naja, ist ganz einfach. Die haben Pech gehabt und Leute, die Pech haben, brauchen wir nicht. Ja? Also, so kann man das Thema auch lösen. Ich kann also in der Schule das Gegenteil von Pech, Glück. Ne? Ich kann gute Noten kriegen durch Lernen, durch Abschreiben, durch Glück. Glück ist sehr unzuverlässig. Ne? Klammern wir mal aus. Zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne oder ich schreibe ab. Na, ich weiß, erinnere mich heute noch gut an meine erste Schulaufgabe, in der ich mir einen richtigen Spickzettel geschrieben habe. Ich habe nicht einen Einser bekommen, sondern einen Sechser bekommen. Und das nicht mal, obwohl er mich erwischt hat beim Spicken. Na, ich habe es geschafft, mit Spickzettel sogar einen Sechser zu schreiben. Na, also geht alles. Na, aber wenn der war katastrophal schlecht. Der war so schlecht wie ich. Na, ich habe mir auch selber geschrieben.
Das habe ich immer gemacht und habe dann gemerkt, ich habe ihn gar nicht gebraucht in der Arbeit, weil ich schon so viel gelernt habe.
Sehr gut. Ich habe mich dem Lernen systematisch verweigert in dem Alter. Ja? Das war so ein Min-Max-Prinzip, das am Ende gut. Ich habe in dem Fach, in dem ich da den Sechser geschrieben habe, später Abitur gemacht. Ne? Das war Englisch. Sehr gut. Also, wenn ich aber so einen Spickzettel schreibe und ich werde erwischt, was passiert dann? Dann kriege ich eine schlechte Note. Oder? Kriege ich einen Sechser. Obwohl alle Antworten auf dem Papier richtig waren. Und genauso ist mit unserem geistlichen Leben, oder? Verstehen wir, bei dem Schüler am Ende ist die Quelle entscheidend, oder? Das Ergebnis ist gar nicht primär das Entscheidende. Wenn der Lehrer mich erwischt, dann kann das Ergebnis richtig sein auf meinem Zettel, aber ich kriege trotzdem einen Sechser. Weil die Quelle die falsche war. Seht ihr? Und da kann es bei den Juden viele Leute gegeben haben, die das Richtige gelebt haben. Äußerlich, oder? Wenn wir draufgehauen haben, hilft der Oma über die Straße und dem Nachbar macht er den Garten und da, verstehen wir, den Blinden schmeißt er immer regelmäßig noch ein Opfer in den Hut, ne? Verstehen wir? Alles gute Taten, hat gut ausgeschaut. Aber wenn ich trotzdem gottlos bin, weil ich keine Beziehung zu Jesus habe, weil ich keine Beziehung zu dem lebendigen Gott habe, dann helfen mir all diese guten Werke nichts. Dann sind es am Ende, ist das nichts anderes als das, was die Olga und die Tirza gesagt haben, das ist Sünde. Das sind gute Werke am Ende, nämlich tote Werke, sagt die Bibel. Das ist schockierend.
Ich habe da immer den Eindruck, dass viele, die so gute Werke machen, die meint Gott zum Schuldner machen.
Ja, genau. Und jetzt musst du das machen, ne? Genau. Richtig, ja. Und das ist natürlich katastrophal, oder? Ganz spannend, in der katholischen Kirche herrscht genau diese Theologie, oder? Ja. Ich leiste was und Gott leistet auch mir etwas. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wir haben es ja auch in unserem Sprichwort, hilf dir selbst. Dann hilft dir Gott. Und das ist eine große Lüge, oder? Das Schöne ist, Gott hilft dir gerade da, wo ich mir selbst nicht mehr helfen kann. Das ist doch das Schöne. Na, jetzt ruft Jesus genau diesen Menschen zu, tut Buße. Oder? Das ist natürlich für viele, gerade für die religiöse Elite war das.
Das geht gar nicht.
Das war eine Ohrfeige. Na? Verstehen wir? Das ist wie der Nikodemus, als der nachts zu Jesus kommt, oder? Und da kommt einer der obersten des Volkes Israel zu Jesus, oder? Und was sagt Jesus ihm? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so wirst du das Reich Gottes nicht einmal sehen. Na, das heißt, wenn ich es nicht mal sehen kann, dann bin ich weg, weit weg. Verstehen wir? Und da erinnere ich mich, wenn ihr das mal antrefft im Internet, das Zeugnis wieder Johannes Rahmel, na, falls einem der Name was sagt, den hatten wir in Heidenberg ein paar Mal eingeladen. Johannes Rahmel. Er war katholischer Priester und kam zum Glauben an Jesus Christus und der kam unter anderem über diese Begegnung Jesu mit dem Nikodemus zum Glauben. Was hat er alles gemacht, hat er erzählt in seiner Kirche, was hat er alles geleistet? Und am Ende begreift er, das war für ihn wie eine Ohrfeige, was Jesus dem Nikodemus da sagt. Ja? Kann ich euch ermutigen, schaut mal, gibt es mit Sicherheit irgendwo im Internet das Zeugnis von Johannes Rahmel. Super, war super interessant. In Österreich. Genau, und der hat natürlich dann alles verloren, aber da kommen wir heute noch drauf. Ne? Der hat dann begonnen, Jesus nachzufolgen und daraufhin hat er alles verloren, was er hatte. Du hast ja als Pfarrer eigentlich nichts, gehört ja alles der Kirche. Ne? Und solange du brav im Takt der Kirche tanzt, darfst du das alles nutzen, aber wehe, du tanzt da raus. Ja?
Das ist ein großes Problem. Wir haben einen Glaubenskurs gemacht beim Pfarrer, wie heißt der? Evangelischen Pfarrer.
Dinkel?
Nee, der Vorgänger.
Der Vorgänger.
Schrammeck.
Ja.
Und der Schrammeck. Der hat dann zum Schluss zu uns gesagt: Ich weiß, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin, aber was soll ich machen?
Weil er Angst hatte, alles zu verlieren.
Genau. Ja. Also, er hat genau gewusst, dass er in einem falschen Verein ist, aber.
Und der Johannes Rahme berichtet davon in seinem Zeugnis, er hat natürlich alles verloren dann. Gell? Aber das Spannende ist an dieser Stelle, Jesus sagt den Juden, ihr müsst umkehren. Nur weil du so geboren bist, nur weil du vielleicht diese Dinge lebst, bist du noch lange nicht bereit, ins Reich durch Himmel einzugehen. Und das ist eine wunderbare Ermahnung auch an uns, oder? Nur weil ich vielleicht sonntäglich zum Gottesdienst gehe, weil ich in eine christliche Familie geboren bin, weil ich all die Dinge immer gehört habe, bin ich noch lange nicht dabei. Es braucht eine Entscheidung. Und an den Punkt kommen wir heute. Jesus ruft jetzt also die Juden auf, na, und auch uns, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und ohne Buße geht es nicht in das Reich der Himmel. Damals nicht und heute nicht. Das ist immer gleich. Gell? Sehen wir im Alten Testament schon sehr schön, wenn wir an den Nebukadnezar denken. Gell? Als der Nebukadnezar den Daniel und seine, die drei Freunde vom Daniel im Feuerofen sieht, hört's, wer ist da dabei? Wer ist der Engel? Das ist Jesus selbst, gell? Da ist der Nebukadnezar ganz begeistert, gell? Und dann ruft er die raus und dann will er, dass alle Menschen den Gott Israels verehren. Und schon im nächsten Kapitel lesen wir, wie er auf seinem Palast umherstolziert und nur noch sich als den Obersten aller sieht, oder? Und Gott ihn demütigen muss. Und erst als er 7 Jahre auf dem Feld war, ne, wie ein Tier geworden, oder? Dann blickt er am Schluss auf zum Himmel und sagt, dass der Gott des Himmels Macht hat, gell? Den Königreiche zu geben, wem er will. Und er demütigt sich und erkennt seine Schuld an. Und jetzt nimmt Gott den Nebukadnezar und setzt ihn wieder ein. Gell? Und dann merken wir, es geht nicht mit dem Halleluja in den Himmel, sondern immer über die Buße. Am Anfang steht immer die Buße. Und wo die Buße fehlt, die Umkehr, da ist der Mensch draußen und nicht drinnen. Das müssen wir wissen. Das ist ganz wichtig. Gell? Wir haben heute auch genug Strömungen, na, in unseren Gemeinden, wo es genauso geht. Na, durch Halleluja in den Himmel. Ich erinnere mich immer noch an eine wunderbare Predigt vom Reinhard Bonke. Kennt jemand Reinhard Bonke? Na, wie hieß es, glaube ich, der Dreschwagen Gottes oder irgendwie so, ne? Ein großer charismatischer Prediger, ne, der da diese großen Evangelisationsfeldzüge in Afrika gemacht hat. Und wenn man da so mal eine Predigt anschaut, ne, da werden die Leute mit Halleluja in den Himmel geholt. Und dann ist es kein Wunder. Das hat mich erinnert an, ne, wenn man schaut, wie hat Adolf Hitler die Massen, bitte, das darf man jetzt nicht zu krass verstehen, dieses Beispiel, ne? Aber Hitler hat die Massen begeistert, oder? Der hat die Reden abends gehalten, in die Nacht hinein, oder? Mit viel Fackeln und Lichter außenrum, oder? Und dann hat er oft ganz stotternd angefangen und am Schluss ist es zu einem richtigen Vulkanausbruch gekommen. Und dann hat er die Massen mitgerissen. Und dann schaut euch mal eine Predigt von Reinhard Bonke an. Und auf einmal stellt, macht er ganz genauso. Ne? Verstehen wir? Und das begeistert die Massen. Und wenn dann, na, wenn dann die Leute aufstehen und jubeln und Halleluja rufen, na, und dann stehen Tausende, Zehntausende, das waren ja Riesenversammlungen, na, mit Zehntausenden von Menschen, dann kann man sich vorstellen, da bleibt man selber nicht mehr ruhig, oder? Das ist so eine Massendynamik. Aber ist der Mensch deswegen gerettet, nur weil er 5-mal Halleluja gerufen hat? Verstehen wir? Gell? Das ist ein großes Fragezeichen dahinter. In der Bibel geht es immer über die Buße. Das ist wichtig. Und die Buße bedeutet, dass ich auch eine Entscheidung treffe. Ja, ich will Jesus folgen. Ja. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, na, diese Berufung der ersten Jünger. Na, Jesus zieht jetzt los. Wir haben ja gesehen, wohin ist er gegangen, in welche Stadt? Wo hat er jetzt gelebt? Kapernaum. Gell? Und in Kapernaum, da lebt denn noch jemand anders, nämlich wer? Wer lebte in Kapernaum? Kam ursprünglich aus Bethsaida und lebte jetzt im Haus seiner Schwiegermutter dort in Kapernaum. Petrus! Na? Ganz genau, war der Petrus, oder? Bethsaida ist direkt neben Kapernaum, gell? Der ist wohl nach Kapernaum gezogen, na? Und dort lebte er. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo Jesus die ersten Jünger beruft. Sollen wir mal lesen, Verse 18 bis 22, darf gern jemand vorlesen, der es hat.
Das war jetzt Kapitel 4.
Oder? Kapitel 4, Verse 18 bis 22.
Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und seinen Bruder Andreas. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sagte zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und den Sohn des Zabdäus, und seinen Bruder Johannes im Boot mit ihrem Vater Zabdäus, die ihre Netze flickten. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach.
Sehr schön. Also, wir sehen jetzt, wie Jesus am See von Galiläa entlang ging. Das ist der See Genezareth. Wir können uns das mal nochmal ein bisschen aufhören. Na, der hat ja so ein bisschen die Form wie so eine Harfe, deswegen ja auch der See Kinneret oder der Harfe, ne? Von der Harfe kommt es. Hier oben ist Kapernaum in etwa. So ganz grob, ne? Da oben ist Kapernaum. Jesus geht am See entlang und was passiert? Ja, er sieht welche, die er brauchen könnte. Und jetzt ist es ganz interessant, wir lesen diese Geschichte und es hat immer so ein bisschen was Seltsames, oder? Da kommt er vorbei, da sieht er die, wie sie da ihre Netze ins Meer werfen, ne? Und ruft die und die kommen einfach mit. Dem Ganzen geht aber schon etwas voraus und der Text weist darauf hin, nämlich womit weist der Text darauf schon hin? Schaut mal genau hin.
Aber.
Jawohl, das ist ein Aber, gell? Das heißt, als er aber am See, ne? Das heißt, das ist der Kontrast. Jawohl, zu dem, was vorher geschehen ist, zu diesem allgemeinen Ruf, oder?
Er sah zwei Brüder, das muss er ja gewusst haben.
Er sieht zwei Brüder, jawohl.
Und mit Namen kannte er sie ja auch
schon. Er kannte sie schon mit Namen. Ne? Und das ist ganz interessant. Und zwar, woran siehst du das? Das ist auch interessant, da gibt es auch einen Hinweis in dem Text. Simon, was steht hier?
Der Petrus genannt wird.
Der Petrus, woher kam denn der Name Petrus? Woher hatte denn der Simon den Namen Petrus?
Von Jesus.
Den hatte er von Jesus. Und wo hat Jesus denn dem Simon den Namen Petrus gegeben? Dort in Kapernaum. Nein, die Hanna schüttelt den Kopf. Weißt du es, wo er ihm den gegeben hat? Nein. Weiß es jemand? Wo trifft...
Jetzt hat das Kohlenfeuer gemacht hat mit den Fischen.
Das kommt ganz am Schluss. Den Namen Petrus gibt er ihm, als er dem Petrus zum ersten Mal begegnet. Wo begegnet Jesus nämlich dem Simon Petrus das erste Mal? Das ist
also
nicht.
Also der Auslauf, der Meer zu fischen.
Nein.
Der Andreas,
sein Bruder, bringt den Simon Petrus zu Jesus. Und zwar wo? Nein. Viel weiter südlich. Wem ist der Andreas und der Johannes, na, das ist der einer der Söhne des Zebedäus, nämlich gefolgt? Bei wem waren die?
Bei Johannes dem Täufer.
Wo lesen wir denn das? In Johannes Kapitel 1. Oder? Und als dann Jesus kommt und sich von Johannes taufen lässt, na, und dann kommt er in die Wüste und kommt wieder zurück aus der Wüste, und dann sagt der Johannes, seht, das Lamm Gottes, das da trägt die Schuld der Welt. Und da gehen der Andreas und ein zweiter Jünger, das muss der sein, der das Evangelium geschrieben hat, also der Johannes, mit Jesus mit und fragen ihn, Meister, wo wohnst du? Na? Und dann gehen die mit ihm mit und er sagt, komm und sieh. Und er nimmt sie mit. Und in der Folge dieser Begegnung, die hat dort unten am Jordan stattgefunden, wo der Jordan ins Tote Meer fließt, oder wo Jesus getauft hat. Und in Folge dieser Begegnung geht der Andreas und holt seinen Bruder, den Petrus, und führt ihn zu Jesus. Und Jesus sieht den Simon kommen und sagt, Simon, Sohn des Jona, du sollst Petrus heißen. Was heißt denn Petrus? Oh, der Fels. Und da möchte man ausrufen und sagen, lieber Heiland, jetzt mal ein bisschen langsam. Du kennst doch den Kerl noch gar nicht. Na? Und ist doch gar kein Fels, sondern was war denn der Petrus bis dahin? Er war ein Fischer, ne? Und wenn man denkt, wie der umgefallen ist, dann war das kein Fels, sondern ein Wackelpudding, ein Wackelpeter. Verstehen wir, ne? Es war ein Wackelpeter, aber kein Fels. Verstehen wir? Warum kann Jesus ihm schon den Namen Petrus geben?
Weil er später für ihn ein Werk gemacht hat.
Weil er später, genau, zu diesem, sehr gut, weil er später genau dieser Fels wird. Das heißt, was sieht Jesus schon? Jesus sieht, was er aus dem Petrus machen wird. Das ist herrlich, verstehen wir? Ja, ich erinnere mich immer an der Stelle, wenn ich über diese Sache nachdenke, an eine wunderbare Begegnung. Wir hatten eine Besprechung und mein Kollege, der hatte ein weißes Hemd an und der hat zum Mittagessen Spaghetti gegessen. Das sah ich und wusste ich, obwohl ich nicht mal mit ihm beim Mittagessen war. Ja? Das war sehr einfach festzustellen auf dem weißen Hemd, woran? Es war der eine kleine Fleck. Na, und was passiert jetzt? Jetzt sitzt man in so einem Meeting und da sitzt mit so einem schönen weißen Hemd vor dir und du siehst gar nicht mehr das Weiß, sondern nur diesen Fleck von der Tomatensauce. Der nimmt die ganze Aufmerksamkeit, oder? Kennen wir alle, gell? So ist es nämlich. Seht ihr, und da habe ich mir gedacht, wie anders ist Jesus als wir Menschen. Jesus sieht nicht diesen Wackelpeter, der Petrus noch ist, sondern Jesus sieht, was er aus dem Petrus machen will. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, dass wir doch auch diesen Blick bekommen für das, was ein Jesus aus uns macht, was Jesus aus einem Peter macht, aus einem Max, aus einem Alvin, aus der Hanna. Na, verstehen wir? Dass wir die Menschen mit diesem Blick sehen, wie Gott sie sieht. Dass wir nicht immer nur, beim Friede gibt es so viel Negatives, was man sehen kann. Verstehen wir? Dass wir nicht mehr das sehen, sondern das, was Jesus aus uns. Was macht denn Jesus aus uns? Was macht er aus dem Alvin? Ich weiß es.
Nachfolger.
Ich weiß es, ohne dass ich in die Glaskugel schaue. Was macht er aus dem Alvin? Was macht er aus Max? Ist er schon? Also gehe ich mal davon aus, dass er schon ist. Ne? Ein Ebenbild, oder? Römer 8, Vers 28, oder? Verstehen wir? Und 29. Er verwandelt uns in das Bild seines Sohnes. Ist das nicht gewaltig, oder? Oh, da schaue ich den Friede an und dann erkenne ich manchmal, da ist noch ein gutes Stück Weg dahin. Ne? Verstehen wir? Aber Jesus wird das machen und der Vater sieht das schon jetzt in uns. Weil er uns durch den Sohn sieht, ist das nicht gewaltig. Sehe ich das auch, wenn ich meinen Nächsten anschaue oder meine Geschwister anschaue? Sehe ich, was Gott aus ihnen macht? Oder sehe ich immer nur die Spaghetti-Soßenflecken auf dem weißen Hemd? Das ist eine große Herausforderung für uns. Und bitte, das heißt nicht, es gibt auch Dinge, die muss man auch mal ansprechen. Ne? Und das ist, manchmal muss man auch sagen, du hast da einen Fleck. Ne? Die Frage ist, wie wir es sagen. Gell? Ist ja auch notwendig. Wir dürfen uns ja auch gegenseitig zurechthelfen. Auch das macht die Bibel klar, gell? Wenn wir an den Galaterbrief denken. Aber immer im Geist, da steht was dabei. In was für eine Haltung sollen wir, wenn wir jemanden zurechtbringen, ihn zurechtbringen? Im Geiste? Ja, da steht ein schönes Wort. Steht nicht, ja, Demut fast, Sanftmut. Ja? Es geht alles in die gleiche Richtung, oder? Na? Das heißt, ich stelle mich da unten drunter und komplett von oben. Na? Du, Peter, na, so geht's mal nicht. Na? Verstehen wir, sondern im Geist. Das sag ich nur. Gell? Und tu es dann selber. Im Zwischenvertrag ist es gut, du kennst mich ein bisschen, gell? Danke. Also, Jesus kannte den Petrus. Ja? Der kannte auch den Andreas. Der kannte auch schon den Johannes und die kannten Jesus auch, oder? Und jetzt erleben wir eine Situation: Jesus kommt dort am See von Galiläa entlang und da sehen wir den Petrus und den Andreas, seinen Bruder, und was machen die? Die arbeiten. Und zwar was? Was steht hier?
Fischen.
Fischen, wie?
Mit Netzen.
Wie mit Netzen?
Und in See
werfen. Jawohl. Das Wort, das im Griechischen hier für Netz steht, steht nur an dieser Stelle. Es kommt im ganzen Neuen Testament nur einmal vor. Ja? Und es bezeichnet ein Wurfnetz. Ja? Es gab Netze, die habe ich bei meinem Boot rausgelassen, ja, und dann wieder reingezogen. Und es gab Wurfnetze. Da stand ich am Ufer im Wasser und dann hat man die ausgeworfen. Und jetzt ist es ganz interessant, man weiß sogar genau, wo das gewesen ist. Denn es gibt Aufzeichnungen, das gab damals wie heute auch, ne, wenn man heute fischen geht, der Max ist der Angler, ne? Was musst du machen, wenn du irgendwo angeln gehen willst?
Einen Angelschein.
Du brauchst für diese, und dann einen Fischerschein, ne? Und dann musst du eine Erlaubnis haben, oder? Ja. Genau an dieser Stelle, und du darfst auch dann nur an einer bestimmten Stelle fischen. Und das war damals nicht anders als heute, oder? Auch damals gab es schon Fischereirechte, und der Petrus, wenn hier aus Kapernaum war, der durfte nicht hier drüben in dem Gebiet fischen. Das hätte massive Probleme verursacht. Ne? Sondern man weiß das auch aus den Aufzeichnungen, es gab ganz klar definierte Gebiete. Und das Gebiet, in dem Kapernaum, also man durfte immer nur im Gebiet seines Wohnsitzes fischen, und Kapernaum hatte so ein bisschen westlich, hier in der Gegend, da gibt es ein Gebiet der sogenannten sieben Quellen. Und da fließen sehr warme Quellen, das sind sieben Quellen, und die fließen dort in den See Genezareth hinein, und die sind ganz warm, da ist das Wasser ganz warm, und dadurch gibt es an der Stelle sogar tropische Fische. Das war also eine Gegend, wo man auch wirklich erfolgreich fischen konnte. Ne? Und in dieser Gegend hat der Petrus gefischt. Das heißt, wenn Jesus jetzt hier am See entlang geht, dann merken wir schon, dass er den Petrus da trifft. Das ist kein Zufall. Zufall, sondern Jesus wusste, der Petrus wird da fischen. Oder? Und damit merke ich etwas. Jesus geht und er sucht den Petrus. Denn damit beginnt alle Nachfolge, dass Jesus uns suchen geht. Das ist herrlich. Jesus kommt zu Petrus. Und Jesus ist auch in unser Leben getreten. Verstehen wir? Warum macht Jesus das? Was zeigt das über Jesus?
Dass er alle retten will.
Jawohl, dass er will. Dass er will, dass gerettet wird. Dass er will, dass die Leute ihm nachfolgen. Das zeigt, ist ein Ausdruck seiner ganzen Liebe. Oder? Jesus sucht den Petrus. Und er sucht auch einen Johannes und einen Jakobus, einen Andreas. Und er sucht auch uns heute. Jesus geht ganz gezielt. Das ist kein Zufall. Und jetzt kommt er dorthin und er sucht, wen sucht er denn? Er sucht Fischer. Und das hat auch einen Grund. Ja, ist ganz spannend. Nachher, der ruft diesen Fischer in seine Nachfolge und sagt, ich will aus dir was machen? Einen Menschenfischer. Na? Damit konnte der Petrus was anfangen, oder? Da konnte er sich was drunter vorstellen. Das ist wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, oder? Die Frau am Jakobsbrunnen kommt, um Wasser zu schöpfen und Jesus sagt, gib mir mal einen Semmel bitte. Was sagt er? Gib mir was zu trinken. Damit konnte die Frau was anfangen. Damit konnte er ins Gespräch kommen. Merken wir, wie Jesus wirklich, das ist überlegt, was er tut. Verstehen wir? Und er kommt zum Petrus, als er da draußen beim Fischen ist, nicht abends am Stammtisch. Ja? Und das hat einen Grund. Jeremia 16, Vers 16. Warum sucht er sich einen Fischer? Oder sogar mehrere? Wenn wir mal aufschlagen. Jeremia 16, Vers 16. Dann lesen wir was ganz Interessantes. Da gibt es nämlich eine ganz spannende Prophetie, die sich jetzt an dieser Stelle beginnt zu erfüllen. Darf gerne jemand vorlesen, Jeremia 16, Vers 16.
Siehe, ich will viele Fischer senden, spricht der Herr, die sie fischen sollen. Danach will ich viele Jäger senden, die sie jagen sollen, von allen Bergen, und von allen Hügeln und aus allen Felsenklüften.
Gut, da geht es um das Volk Israel und Gott kündigt an, dass er zwei Dinge am Volk Israel tun wird. Das erste ist, er wird was senden? Fischer. Und dann sendet er Jäger. Oder? Und es geht dabei darum, bei den Jägern, die werden das Volk Israel, was werden die mit den Juden tun? Die werden sie zusammentreiben, von den Bergen, von den Höhen. Die werden sie zurücktreiben. Verstehen wir? Gejagt zu werden? Das ist nicht so schön, gell? Verstehen wir, gell? Das ist nicht schön. Da merkt man schon den Druck, die Not, die Angst, die da rausspricht. Aber bevor er jagt, sendet er Fischer. Wie ist denn die Fischerei gewesen, mit der Jesus das hier vergleicht? Wenn wir das zum Beispiel, Jesus vergleicht ja den Bau des Reiches Gottes, auch in Matthäus 13, sehr schön, mit dem Fischen. Na, der Max, wenn fischt, wie fischst du, Max?
Ich fisch mit der Angel.
Du fischst mit der Angel. Und was hat man bei der Angel immer dran?
Ein Köder.
Ein Köder. Na, verstehe. Der soll dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, das ist ganz wichtig. Ne? Also, der Köder muss dem Fisch schmecken und dann kommt der Fisch, sieht den Köder, denkt sich, das ist ja ein feines Essen, schnappt zu und Pech gehabt. Das ist schon so ein bisschen hinterlistig. Ne?
Ja, so ist es.
Aber es funktioniert. Aber nicht immer, oder?
Von nichts kommt
nichts. Ja? Das Reich Gottes, wenn dann, da ist ja auch immer wieder die Rede vom Fischen, aber das ist keine Angel, sondern ein
Netz.
Okay? Was ist denn das Netz, wenn es um das Reich Gottes geht? Was ist das Netz, das ausgeworfen wird, mit dem die Fische an Land gezogen werden?
Das Evangelium, oder?
Das ist das Evangelium, oder? Matthäus 13 wird das schön deutlich. Okay? Das Netz ist nichts anderes als das Evangelium. Okay? Und dann merken wir schon, Gottes Reich zu bauen ist keine Köderfischerei. Verstehen wir? Heute versuchen, manchmal ist man versucht, gell, und manche Gemeinden tun das dann sehr intensiv und es ist immer wieder eine Ermahnung, dass man den Köder auslegt. Na, verstehen? Wir versuchen die Gemeinde schön zu machen für die Leute, die draußen sind, ne? Dass sie so einen Köder haben, wenn sie dann mal drin sind. Ach ja, eigentlich geht es ja ums Evangelium. Ne? Verstehen wir? Ne? Das funktioniert nicht. Das soll man nicht machen. Verstehen? Das Reich Gottes zu bauen, das Evangelium zu verkündigen, ist keine Köderfischerei. Ja, wir dürfen uns überlegen, wie finde ich einen Anknüpfungspunkt, oder? Wo finde ich ein Thema, oder? Wie am Jakobsbrunnen, womit ich die Menschen ansprechen kann und ihnen das Evangelium bringen kann. Gell? So klug dürfen und sollen das sein. Aber wir müssen und sollen keinen Köder auslegen, wo nachher was ganz anderes dabei rauskommt, als man am Anfang gesagt hat.
Ich habe vorher mit dem Bonke und
Richtig.
Mit deinen charismatischen Geschichten, die versprechen die auch Heilung.
Genau, und das sind Köder, die aus den Getrügen und die führen nachher in die Irre. Ganz genau. Ja. Gell? Er wird zuerst Fischer sein. Und das hat Jesus gemacht, oder? Er hat Fischer gesandt, er hat viele Fischer gesandt. Zu wem werden denn zu wem geht der Herr Jesus? Zu wem gehen die Apostel als allererstes?
Zum eigenen Volk.
Jesus hat die Fischer gesandt, oder? Und er hat das Netz ausgeworfen. Aber das scheint nicht gereicht zu haben. Denn was muss er später schicken?
Jäger.
Und das passierte, oder? Wenn wir über die Jahrhunderte jetzt schauen, es gibt immer noch Fischer, die ihr Netz auswerfen, gell? Aber das Volk Israel hat Jesus, hat das Evangelium zu großen Teilen
nicht angenommen.
Und was kam in der Folge? Vertreibung, gell? Und dann kamen große Nöte über das Volk. Und wozu führen diese Nöte? Wozu haben die großen Nöte, die über die Juden in aller Welt hereingebrochen sind, dann geführt, dass die Juden wohin getrieben wurden? Jawohl, dass sie angefangen haben, sich wieder zu sammeln in ihrem Land. Oder jetzt sehen wir, wie die Jäger der Juden förmlich nach Hause treiben, oder? Weil sie merken, nirgendwo in der Welt sind wir mehr sicher. Und es ist eine Schande auch für unser Land, wenn wir sehen, was mittlerweile passiert, wenn Juden nicht mehr als Juden erkennbar durch unsere Städte gehen dürfen, weil sie angepöbelt werden. Das ist eine Schande für unser Land. Gell? Und das ist, wenn wir da so weitermachen, das wird Gericht über unser Land bringen. Das steht, weil das ist ein Antasten von Gottes Augapfel. Ich weiß doch, wie die Corrie ten Boom in ihrem Buch Die Zuflucht berichtet, wie sie und ihr Vater durch Harlem gingen und beobachtet haben, wie deutsche Soldaten Juden auf LKWs geladen haben. Und plötzlich fing ihr Vater an zu weinen und sie dachte, er weint wegen den Juden. Und dann hat sie mit ihm geredet und dann sagte er, er weint um die Deutschen. Und sie war ganz schockiert zuerst und dann hat er gesagt, was muss über dieses Volk hereinbrechen, das so etwas an Gottes Augapfel tut? Und er hatte recht. Wenn wir sehen, was in der Folge des Zweiten Weltkriegs über Deutschland hereingebrochen ist. Katastrophe. Ja? Stehen wir? Gott hat Jäger geschickt.
Man muss sich ja wundern, dass er in Deutschland nicht schon viel mehr Gericht kommen ist.
Ja.
Es wird ja genau das Gegenteil geschützt als wie die Juden.
Ja, genau. Und es gibt so, man merkt so ein bisschen einen Zwiespalt, gell? Aber man redet noch von Antisemitismus und wie schlecht er ist, aber man sieht auf der anderen Seite, wie viel Antisemitismus man sich ganz bewusst ins Land holt und duldet. Ja,
doch die ganze und, Geschichte. Halt.
Ja. Die Jäger. Ja? Und die treiben das Volk zurück, so wie es Gott vorausgesagt hat. Ja? Und die führen dazu, dass am Ende unter diesem Druck der Jäger, der dann noch lebende Überrest, was tun wird? Was wird er tun? Er wird ganz zum Schluss Buße tun und umkehren. Ja. Jetzt ist die Zeit, bei Jesus bricht die Zeit der Fischer an. Merken wir, gell? Wunderbar, wie genau diese Prophetie beginnt in Erfüllung zu gehen. Jesus beginnt mit den Fischern. Es geht darum, die Leute zu fischen.
Ja? Auf der einen Seite ist es ja auch, sogar die Jäger, und wenn sie jetzt wieder zurückführt, das ist ja auch eine gewisse Art von Gnade. Oder?
Es ist eine Gnade.
Das ist ja total verrückt eigentlich.
Es ist auf der einen Seite Gericht und auf der anderen Seite Gnade, weil Gott dadurch das Volk nach Hause bringt. Gell? Und weil er sie dahin bringt, dass sie unter dem Druck, der kommt, erkennen, ich brauche Jesus. Wir brauchen Jesus. Die Fischer. Na, deswegen, er beginnt mit den Fischern. Und jetzt passiert was Interessantes. Er ruft diese Fischer heraus. Was macht er? Vers 19. Was ruft Jesus ihnen zu? Da ist ein Petrus und ein Andreas und die sind mitten in ihrer Alltagsarbeit, die sind an dem Morgen nicht aufgestanden und haben gedacht, heute Abend wird alles anders sein. Aber so war es, oder? Nach diesem Tag war alles anders. Ne? Das ist spannend, wenn man das manchmal schon in der Früh wüsste, ne? Was da so alles passiert untertags. Also, das sind zwei Dinge. Kommt. Und was ist das Zweite? Genau, das Volk steht nicht wörtlich drin. Wörtlich heißt es ganz einfach, kommt und mir nach. Und dieses Wort für kommt im Griechischen, das bedeutet so viel wie kommt hierher, oder? Das heißt, das Erste, was Jesus jetzt tut, als er sie sieht, ist, dass er sie wohin ruft?
Zu sich.
Kommt hierher. Ja? Kommt hierher. Das bedeutet, was bedeutet das für einen Petrus, für einen Andreas, für einen später dann auch im weiteren Abschnitt für einen Johannes und einen Jakobus? Was bedeutet dieses kommt her? Was bedeutet das für sie?
Sie entscheiden sich für Jesus.
Sie entscheiden sich für Jesus, oder? Und damit treten sie, was passiert? Ganz automatisch. Wenn ich diesem Ruf folge.
Ja, akzeptiert die Autorität.
Ich akzeptiere seine Autorität. Was noch? Was haben Sie gerade gemacht, Andreas und Simon Petrus?
Wir lassen hier reinkommen, also ihre
die,
Sicherheit.
Jawohl. Die treten aus dem, was sie bisher gemacht haben, heraus in ein ganz neues Leben. Seht ihr, und das ist der Punkt. Wenn Jesus mich ruft, dann beginnt etwas Neues, wenn ich diesem Ruf folge. Oder ich trete aus meinem Alten heraus in etwas ganz Neues herein. Und jetzt passiert was Spannendes. Es bleibt nicht nur dabei, kommt mal hierher, sondern was sagt Jesus dann? Kommt her, folgt mir nach. Was bedeutet, jemandem nachzufolgen?
Alles hinter sich zu lassen.
Alles hinter sich zu lassen, oder? Das heißt, jetzt geht es nur noch, wenn ich jemandem nachfolge. Um was geht es dann? Nur noch?
Um ihn, um vor mir.
Jawohl, es geht nur noch um den hier. Das ist Hingabe, oder? Das ist der Ruf. Verstehen wir, das ist der Ruf heraus aus ihrem alten Leben hinein in ein ganz neues, in ein Leben der Nachfolge, der Hingabe. Und jetzt spürt man schon, wenn man sich den Simon Petrus da vorstellt mit seinem Netz oder wenn man sich den Johannes und den Jakobus im Boot vorstellt mit ihrem Vater, wie sie die Netze flicken. Und wir lesen es auch im Text, zweimal steht das drin. Die folgen diesem Ruf Jesu und er bedeutet für sie was? Schaut mal hinein in den Vers 20 und in den Vers 22. Was bedeutet das für die vier Brüder, für die zwei Brüderpaare? Sie verließen. Jesus nachzufolgen bedeutet verlassen. Ja? Die müssen Dinge zurücklassen. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann muss ich lernen, Dinge zu verlassen, Dinge loszulassen. Jetzt geht es nicht mehr um mich, es geht um ihn. Wir werden gleich sehen, um was es geht. Und das Spannende ist, wie lange brauchen Sie dafür? Jesus ruft und da steht,
ja, sofort. Gleich.
Sogleich, oder? Und das ist ein ganz spannendes Wort, dieses sogleich. Die Wurzel von diesem Wort im Griechischen bedeutet so viel wie direkt oder ohne eine Abzweigung, oder? Das heißt, Jesus ruft und die machen nicht erst noch das und das und das und das und das, sondern das ist eine ganz direkte Sache, oder? Bin ich dazu bereit, dort, wo Jesus mich ruft, einfach diesem Ruf zu folgen? Kann ich das denn? Denken wir mal, Jesus ruft, oder? Da ist zum Beispiel der Mann, den er ruft, und er sagt, ja, lass mich zuvor noch meinen Vater begraben. Jetzt ist ja ganz spannend, da würden wir sagen, ja, ist ja logisch, dass man seinen Vater begraben muss. Warum ist es falsch an dieser Stelle? Wer hat ihn gerufen? Jesus. Der weiß um alle Umstände. Wenn Jesus ruft, oder? Wovon muss ich ausgehen? Ganz einfach. Was war mit dem Vater?
Gott wird sie umdenken, oder?
Jawohl, der war wahrscheinlich nicht mal tot. Verstehen wir? Das ist ja das, was man annehmen muss. Na, verstehst du? Wenn Jesus ruft, selbst wenn er tot gewesen wäre, Jesus ruft, dann kann ich diesem Ruf... Ich kann ihm einfach vertrauen und folgen, oder? Wenn Jesus mich ruft, dann gibt es nichts mehr außenrum. Verstehen wir? Man muss jetzt da aufpassen, kommen wir auch gleich noch drauf, gell? Dass man das nicht auf der falschen Seite vom Pferd kippt. Na, natürlich sollen wir uns um unsere Eltern kümmern. Na? Das macht die Bibel auch ganz klar. Aber hier ging es darum, dass er das mit seinem Vater vor Jesus stellt. Ich erinnere mich an eine Schwester, das ist schon ein paar Jahre her, in der Gemeinde, wo wir damals waren, die Angie und ich. Und die kam nur ganz, ganz selten in Gottesdienst. Die hat gesagt, ich muss mich um meinen Vater kümmern. Aber wenn der Vater mal gestorben ist, dann komme ich. Den Vater habe ich beerdigt. Das war übrigens meine erste Beerdigung, die ich gemacht habe. Das Spannende war, danach
ist
sie gar nicht mehr gekommen. Verstehen wir?
Ja, ja.
Was hat Priorität in meinem Leben? Wenn Jesus mich ruft, dann weiß er all die Umstände außenrum. Dann kann ich diesem Ruf einfach Folge leisten. Die vier Brüder hier, die zwei Brüderpaare, die folgen dem Ruf Jesus sogleich. Da gibt es keine Diskussion. Ganz direkt. Und da passiert was Spannendes. Die müssen jetzt erstmal verlassen. Was müssen die denn verlassen? Es sind drei Dinge, die im Text aufgezählt werden. Schaut mal hinein. Welche drei Dinge müssen sie verlassen? Was bedeutet dieses Verlassen? Was bedeutet, da können wir was lernen für uns. Das sind drei Dinge. Was verlassen Andreas und Petrus? Was steht da?
Ihre Netze.
Also, die verlassen die Netze. Was verlassen Johannes und Jakobus.
Den Vater, den Schiffvater.
Das Schiff und den Vater. Und jetzt haben wir drei Bereiche, die berührt werden. Verstehen wir? Das ist interessant. Petrus und Andreas waren mit den Netzen, was haben die gerade gemacht, als Jesus kam? Die haben gearbeitet, wofür? Für Lohn, für ihren Lebensunterhalt, oder? Verstehen wir? Die lassen was zurück? Ihre
Sicherheit.
Sicherheit, ihre Arbeit. Verstehen wir?
War der quasi Selbstständige.
Also ja. Die waren quasi, also ne, die Netze, das ist wie ihre Arbeit, oder? Die lassen ihre Arbeit zurück. Das heißt nicht, dass wir als Christen nicht arbeiten sollen. Das steht anders in der Bibel, gell? Aber damit zeigt uns Jesus etwas, nämlich die Frage, wofür arbeite ich? Verstehen wir? Wenn Jesus mich ruft, dann hat Jesus Priorität auch über meine Arbeit. Versteht? Und ich muss mich fragen, wofür arbeite ich denn? Paulus schreibt an die Kolosser in Kolosser 3, Vers 16, alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen, oder? Und der William MacDonald berichtet von einer Schwester, bei der hing über der Spüle, damals gab es Spülmaschinen noch nicht in jedem Haushalt, da hing ein Schild, hier dreimal täglich Gottesdienst. Verstehen wir? Die hatte das begriffen. Meine Arbeit mache ich für Jesus. Und egal, welche Arbeit ich tue, mache ich diese Arbeit für Jesus, oder? Ist er der Herr über meine Arbeit? Verstehen wir? Wozu gehe ich arbeiten? Gehe ich arbeiten, damit ich Karriere mache? Gehe ich arbeiten, damit ich groß rauskomme? Damit ich ein dickes Bankkonto habe? Oder gehe ich arbeiten, um Jesus auch bei meiner Arbeit zu verherrlichen? Um ihm zu dienen mit dem, was ich tue? Ich darf mir auch Pläne machen für mein Leben. Gestern war das Thema auch in unserem Jüngerschaftsabend, oder? Ich darf mir natürlich Pläne machen für mein Leben, aber das Wichtige ist, über diesen Plänen muss Jesus stehen.
Das Netz muss da stehen.
Das Netz muss da stehen.
Mein Lehrer muss ja sehen wie ein Netz.
Jawohl.
Dass sie bei der Arbeit die Leute abholt, dass sie
richtig
abholt, wo nicht stand, oder?
Richtig, es war genau das Thema. Ich darf mir Pläne machen für mein Leben, aber über den Plänen muss Jesus stehen. Er muss die Macht und Freiheit haben, meine Pläne zu durchkreuzen, auch mit meiner Arbeit. Und meine Arbeit dient, um Jesus zu verherrlichen und damit ich das Netz auswerfen kann. Versteht ihr? Dass ich Menschenfischer werde.
Also ja. Mein Motiv muss einfach Jesus sein.
Ne? Mein Motiv muss Jesus sein, genau. Und ich gehe in die Arbeit. Verstehen wir? Und dann habe ich gemerkt, wie viele Jahre habe ich das aus dem Blick verloren, wie viele Jahre bin ich in die Arbeit gegangen für ganz, ganz andere Dinge. Und dann geht man kaputt in der Arbeit. Aber wenn ich diesen Blick wieder bekomme, Herr Jesus, ich gehe ja für dich dahin. Und Herr Jesus, ich gehe dahin, um das Netz auszuwerfen. Lass mich Missionar sein in meiner Arbeit. Lass mich dir dienen, dich verherrlichen, dich ehren in meiner Arbeit. Oder der Schuster, der seine Schuhe für Jesus macht. Was für eine Qualität werden die Schuhe haben?
Erste Sahne.
Der Arbeiter, der nur arbeitet, damit er das Lob vom Chef bekommt, und wenn er das Lob nicht bekommt, was für Qualität wird seine Arbeit zukünftig haben?
Schlechte Qualität.
Verstehen wir? Für wen tue ich meine Arbeit? Wen habe ich vor Augen? Verstehen wir? Und ist die Arbeit am Ende, diene ich meiner Arbeit oder dient die Arbeit meinem Dienst im Reich Gottes? So müssen wir es sehen. Ja? Die Arbeit muss nach hinten. Ja, wir sollen arbeiten. Christen sollen fleißig sein, oder? Na, Paulus schreibt ganz klar, wer nicht arbeiten will, das ist das christliche Ende alles bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist ein völliger Schwachsinn. Ja? Wenn ich nicht Leistung anfange zu belohnen, dann werden die Leistung bringen, aufhören, Leistung zu bringen.
Und so ist es.
So erleben wir es schon jetzt. Das ist eine Logik. Ne? Dass wir heute noch eine Arbeitsmoral haben in unserem Land, wenn man zurückgeht, ne? Im Römischen Reich gab es keine Arbeitsmoral. Wer gut war, der hat für sich arbeiten lassen. Arbeiten zu müssen im Römischen Reich war ein Ausdruck davon, dass ich in der unteren Schicht angekommen bin. Ne? Genau. Und die Bibel und christliches Gedankengut hat einen Blick auf die Arbeit verändert. Arbeit ist etwas Wertvolles. Ne? Wie hat mal jemand gesagt, Arbeit schändet nicht. Ganz im Gegenteil. Gell? Verstehen wir? Und das ist wichtig, dass wir als Christen das auch wieder vor Augen haben, dass wir auch mit unserer Arbeit Jesus ehren. Und dass die Arbeit und unsere Arbeit selber, dass wir uns fragen, Herr, wo kann ich dir dienen in meiner Arbeit? Dass wir das vor Augen haben. Und dann ist es schon gar nicht mehr so wichtig, ob ich meinen Lohn so bekomme, wie ich ihn mir vorstelle, oder? Weil wenn es der Platz ist, an den Jesus mich gestellt hat, dann geht es um ein viel höheres Ziel. Das ist nicht einfach. Das kann manchen Kampf bedeuten. Der Petrus macht's und Andreas. Sie lassen ihre Arbeit zurück. Jesus. Um den geht's. Jetzt gehen wir weiter. Hier, Die müssen noch was zurücklassen.
Eigentum.
Oh, danke. Ihr Eigentum. Darf ein Christ kein Eigentum haben? Doch, natürlich. Die Frage ist aber auch da wieder. Was mache ich mit meinem Eigentum? Dien ich meinem Eigentum? Oder dient das Eigentum der Sache Jesu? Oder? Verstehen wir? Ich kann ein Haus haben und kann mit dem Haus Jesus dienen. Und ich kann ein Haus haben nur für mich. Allein. Ich weiß noch, wo ich zum Glauben kam, dann habe ich da ein paar radikale Wendungen genommen. Und das war ganz spannend. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich meinen Eltern manchmal vorgeworfen, ihr seid doch weltfremd. Als ich zum Glauben kam, erinnere ich mich, Papa, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wie dann die Aussage kam, Friede, jetzt wirst du langsam weltfremd. Ne? Ganz spannend. Also da hat sich ein bisschen was gedreht. Und dann hatte ich manchmal schon ein paar sonderbare Einstellungen. Zum Beispiel war mir klar, naja, ein Christ kann doch gar kein BMW fahren. Wie kann man sich als Christ ein BMW leisten? Das Geld muss ich doch viel mehr spenden ins Reich Gottes. Ne? Und dann war es ganz spannend. Ich stolperte dann über eine Andacht von William MacDonald und da hat Gott mir ein bisschen den Kopf gewaschen. Das braucht es ab und zu auch. Ne? Manchmal wäscht Jesus einem die Füße und manchmal den Kopf. Ne? Beides tut gut. Mir hat den Blick gerade gerichtet und da schreibt doch William MacDonald, na und wenn der eine Christ ein Haus hat und der andere es nicht? Na, er hat es aufgehängt an dieser Situation am See Genezareth, wo Petrus sich umdreht und Johannes sieht und sagt, was wird denn aus dem? Und Jesus sagt, geht dich nichts an, folg du mir nach. Dass es Dinge gibt, wo Gott jeden Christen auch individuell führt. Und da hat er auch zum Beispiel das Thema Eigentum mit begründet. Der eine hat ein Haus, der andere nicht. Der eine hat ein tolles Auto, der andere nicht. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Oder? Wer beherrscht mich? Ne? Und es tut mir weh. Ich kenne Geschwister, da geht's drum, ich muss jetzt Geld sparen, ich muss ein Haus bauen, muss ich das wirklich? Verstehen wir? Ich komme in den Himmel auch ohne Haus.
Für die Kinder muss ich auch was tun, oder?
Ja, aber ich sollte mein Leben beherrschen. Nein, verstehen wir? Jesus muss mein Leben beherrschen, nicht die Sucht nach Eigentum, nicht der Wunsch. Und Jesus kann Dinge führen, da träumen wir nicht mal davon. Verstehen wir? Und das ist etwas, was uns immer wieder ermutigen darf, auch in unserem Leben. Es geht nicht um das, was ich habe. Ne? Es gibt ja die nette Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ne? Kennen wir alle noch vielleicht, ne? Wo er diese Bilder auf den Tisch legt, oder? Um das geht es bei Jesus nicht. Ich darf getrost mein Eigentum hinten anstellen. Ich darf das, was ich besitze, ich darf mich daran freuen. Und dann darf ich mich aber fragen, Herr Jesus, wie kann ich mit dem, was ich besitze, dir dienen? Ich erinnere mich noch dran, ne? Spannende Begebenheit. Ich hatte dann, nachdem ich mein Fitnessstudio verkauft hatte, mir einen schönen Jahreswagen gekauft, habe mein altes Auto verkauft gehabt und habe mir einen schönen Jahreswagen gekauft und dann kam ich zum Glauben. Und dann habe ich gemerkt, Mann, da muss ich so viel Geld in dieses Auto stecken, nur damit ich das immer den Wert erhalten kann, hier der dann doch verfällt. Herr Jesus, habe ich gesagt, naja, ich wäre ja bereit, das Geld, das Auto zum Verkauf und das Geld zum Spenden, aber dann brauche ich ein anderes Auto. Dann verging ungefähr ein halbes Jahr und nichts hat sich getan und dann klingelte das Telefon. Und da war ein guter Freund dran, der hat geheiratet und der hat ein bisschen außerhalb gewohnt und die brauchten ein zweites Auto. Und dann sagt der Friede, ich bräuchte noch ein zweites Auto, hast du eine Idee? Und die heirateten kurz drauf und dann habe ich gesagt, weißt du was? Du kannst mein Auto haben, aber warte noch einen Tag, ich muss noch mal beten, ich habe noch kein anderes. Dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, wenn du das willst, dann besorg mir ein neues Auto. Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf, ich könnte ein Auto geschenkt haben. Die Person wusste gar nichts davon. War ein alter VW Jetta, 360.000 Kilometer drauf, gegen so ein schönes neues Auto. Ja, übrigens ist der gefahren, bis er 435.000 Kilometer drauf hatte. Ne? Mit dem Auto, das war dann sogar unser Hochzeitsauto. Ne? Das war so ein interaktives Auto, wo du ganz automatisch beim Fahren immer betest, weil du sonst nicht am Ziel ankommst. Ne? Aber es hat funktioniert. Ne? Verstehen wir? Die Leute haben den Kopf geschüttelt und gesagt, jetzt spinnt er total. In der Arbeit habe ich ein paar Kommentare mir anhören dürfen, auch hinter meinem Rücken, was der Friede da rumspinnt. Aber Jesus hat uns versorgt. Und wisst ihr, was das Nette war? Als das Auto kaputt ging, hat Jesus uns im Prinzip nur in anderer Farbe und anderer Größe, aber fast das gleiche Modell besorgt, wie wir da vorher gegeben hatten. Also, merken wir was? Der Herr Jesus lässt sich am Ende eh nichts schenken. Regiert mich das Eigentum? Oder steht auch mein Eigentum Jesus zur Verfügung? Das ist ganz wichtig. Ja? Die lassen ihr Schiff zurück. Und was lassen sie noch zurück?
Die Eltern,
den Vater. Ja, den Vater, gell? Papa, hast du gehört? Er hat schon auf dumm geschaltet, ne? Also.
Genau.
Ja? Was bedeutet das? Den Vater zurücklassen, die Mutter zurücklassen. Was bedeutet das?
Eigenständig werden.
Sehr gut, was noch?
Sicht auf die Beziehung, wo ich wäre aus meinem Umfeld halt rausgerissen.
Jawohl.
Bequemlichkeit.
Na, es gibt so manche Träne einer Mutter und eines Vaters, die den Sohn oder die Tochter davon abgehalten haben, ihrem Ruf in die Mission zu folgen. Nur als ein Beispiel. Wir haben eine Verpflichtung als Christen, oder? Unseren Eltern gegenüber. Das macht der Herr Jesus ganz klar. Das ist, genau. Und ich kann nicht das Geld spenden in die Gemeinde, wenn meine Eltern Not leiden. Das ist das Beispiel, das der Herr Jesus sehr schön bringt. Wie wirst du dann diesem Gebot gerecht, deine Eltern zu ehren? Aber die Beziehung zu meinen Eltern, die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern darf niemals über der Beziehung zu Jesus. Das geht's, oder? Ist Jesus die Nummer eins in meinem Leben? Und ich erinnere mich da immer an eine Situation zurück, das ist viele Jahre her, da war ich selber noch gar nicht gläubig. Und da war ich in einem Gottesdienst gesessen und der Bruder, der gepredigt hat, der hat erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und da habe ich so ein bisschen angefangen zuzuhören. Mehr weiß ich aus dieser Predigt nicht mehr, aber diese Stelle weiß ich. Und da hat er erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und als er seine Frau kennengelernt hat, hat er ihr gesagt, gleich am Anfang, eins musst du wissen. Die Nummer eins in meinem Leben wirst du niemals sein. Die ist Jesus. Klare Linie von Anfang an. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht. Ich habe es so nicht gemacht, aber verstehen wir. Nichts darf über der Beziehung zu Jesus stehen.
Was ist die richtige Antwort von der Frau?
Ist akzeptiert. Bei mir auch. Weil du bist
das doch. Zu mir, ich habe es auch zu mir.
Hast du das auch gesagt?
Das möchte ich aber auch hoffen.
Sehr gut. Ja? Also, verstehen wir. Der Herr Jesus sagt mal an anderer Stelle, wenn wir ins Lukas-Evangelium schauen, da geht es um die Prinzipien der Jüngerschaft. Da sagt er, wer nicht hasst Vater, Mutter, Frau, Kind, na, der. Und wie geht's weiter? Kann nicht mein Jünger sein. Und da ist mit Hassen nicht gemeint, dass ich einen Menschen hasse, gell? Sondern dieses Wort hat verschiedene Schattierungen. Das kann in der einfachsten Form einfach bedeuten, wer sie nicht hinten anstellt. Um das geht's, gell? Weil Jesus sagt an anderer Stelle, dass wir überhaupt nie hassen sollen. Also kann nicht der Hass gemeint sein, oder? Sondern es geht darum, dass ich die Beziehung zu meinem Ehepartner, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meinen Eltern nicht über die Beziehung zu Jesus stelle. Er ist die Nummer eins. Und das kann manchmal auch ein Opfer bedeuten. Denken wir hier an den Zebedäus. Was bedeutet das für den Zebedäus? Dass er die Söhne ziehen lässt. Aber das ist interessant. Weiß jemand, was der Name Zebedäus bedeutet? Der bedeutet Geschenk. Zebedäus bedeutet Geschenk. Na, und das ist ein wunderbares Bild. Nämlich, wenn ich meine Familie, wenn ich das, was ich habe, ob das meine Netze, mein Schiff, meine Familie ist, als was sehe? Mein ganzes Geschenk. Leben als ein Geschenk von wem? Von Gott. Und so ist es doch auch. Meine Frau ist mir von Gott geschenkt. Meine Kinder sind mir von Gott geschenkt. Das, was ich besitze, ist mir von Gott gegeben, damit ich mit all diesen Dingen ihm diene. Wenn ich diesen Blick bekomme, dann kann ich die Dinge auch
annehmen, wie sie kommen.
Ja, dann kann ich sie loslassen. Dann kann ich sie, verstehen wir? Es ist nur ein Geschenk, es ist mir geliehen, oder? Es ist mir gegeben für diese Zeit, oder? Zebedäus, und jetzt passiert was Interessantes. Was passiert mit dem Zebedäus und seiner Frau? Jetzt könnte man sagen, es war schon ein bisschen krass. Es muss wohl so gewesen sein, dass es gepasst hat. Sonst hätte Jesus den Johannes und den Jakobus nicht gerufen. Verstehen wir? Na, das heißt, dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist nicht verletzt worden. Sonst hätte er sie nicht gerufen. Wie die Umstände waren, wissen wir nicht. Jesus kannte sie und er hat sie so gerufen, dass es sein Gebot immer noch erfüllt bleibt. Oder? Sonst würde das nicht passen. Was passiert mit dem Zebedäus und mit seiner Frau? Woher wissen wir, was mit dem Zebedäus passiert? Seine Frau sehen wir nochmal. Wo taucht seine Frau wieder auf? Die Mutter?
Sie bittet Jesus für ihre Söhne.
Wo war sie dann also?
In der Nachfolge.
In der Nachfolge Jesu. Die ist mitgegangen. Gewaltig. Und der Zebedäus, jetzt überlegen wir noch mal kurz. Hier wird der Jakobus und der Johannes uns vorgestellt als die Söhne des Zebedäus. An wen schreibt der Matthäus? an die Juden, und zwar an jüdisch-christliche Gemeinden. Wenn der erwähnt, das sind die Söhne des Zebedäus, der erwähnt doch nichts, was keine Bedeutung hat. Was muss man davon ausgehen? Dass die Leute in der Gemeinde ihn kennen. Warum? Weil er dabei ist. Verstehen wir? Das macht doch sonst gar keinen Sinn. Beim Simon Petrus nennt er den Vater auch nicht. Verstehen wir? Ja. Gell? Der zweimal betont er das. Das sind die Söhne von dem Zebedäus. Verstehen wir? Die müssen doch die Leute kennen, sonst macht das gar keinen Sinn. Na, der schreibt ja einen Brief an eine Gemeinde. Die schreibt doch nicht von Leuten, die gar nicht kennen in dem Brief. Verstehen wir? Die kannten den. Und wir merken auf einmal etwas. Das war ein Opfer, das man gebracht hat. Aber das hat Jesus mehr wie zurückgegeben. Und jetzt merkt man, echte Nachfolge hat einen Preis. Bin ich bereit? Ne? Jesus macht es deutlich und damit schließen wir für heute. Bin ich bereit, den Preis für echte Nachfolge zu zahlen? Wer das nicht tut, sagt Jesus im Lukas, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine Logik, oder? Wie soll ich Jesus nachfolgen, wenn mein Leben bestimmt wird von meinem Wunsch nach Karriere? Wie soll mich Jesus nachfolgen, wenn mein Leben bestimmt wird davon, dass ich Besitz haben will? Dann regiert das mein Leben. Da kann ich nicht Jesus nachfolgen, oder? Verstehen wir, das würde mich zerreißen. Ich kann nur einem Herrn folgen. Entweder Jesus oder diesen Dingen. Aber Jesus und, das geht nicht. Will ich wirklich ein Nachfolger sein, dann bedeutet es zu verlassen. Und das fällt mir manchmal vielleicht schwer. Was kann ich jetzt tun? Das liegt ja nicht in der Natur unserer Sache. Ne? Ihr kennt vielleicht alle die Geschichte mit dem Affen Toto, oder? Als der Jäger Perembi die Affen fangen will, oder? Dann tut er einen Kanister nehmen, ne? Unter dem Bujo-Baum, bei den Geschichten, da tut er Erdnüsse rein und der Affe, der riecht die Erdnüsse und der hat eine Öffnung oben reingeschnitten. Und die ist so groß, dass die Affenhand durchpasst. Und dann greift der Affe die Nüsse und jetzt hat er eine Faust und was passiert? Kommt nicht mehr raus. Was müsste der Affe tun? Loslassen. Aber genau das macht ein Affe nicht, wenn er die Nüsse hat. Verstehen wir? Es ist unten der Boden in dem Kanister gefüllt mit Sand. Oben drauf die Erdnüsse. Der Affe langt rein, greift und kommt nicht mehr raus. Er kann aber auch nicht weg, weil der Kanister zu schwer ist. Und jetzt kommt der Jäger mit dem Knüppel ums Eck und der Affe
ist tot.
Der Affe ist tot. Warum? Weil er nicht loslässt. Das erinnert mich an uns Menschen. Na, da sind wir manchmal wie diese Affen. Wir halten Dinge fest, die uns am Ende was bringen? Nichts, die bringen uns in den Tod, verstehen wir? Aber wir können nicht loslassen. Es liegt nicht in unserer Natur, loszulassen. Aber jetzt kann ich eins tun. Herr Jesus, hilf mir, loszulassen. Oder? Der Jim Elliot schreibt das ja schön in seinem Tagebuch unter dem Schatten des Allmächtigen, oder? Der hat gebetet darum, dass Jesus ihn so schwach macht, dass er alles loslassen muss und nur noch Jesus halten kann. Verstehen wir? Das ist ein mutiges Gebet. Aber wir dürfen darum beten, Herr Jesus, hilf mir. Hilf mir, loszulassen, was am Ende gar keinen Wert hat. Und dich ganz zu fassen. Am Ende des Tages, ne, wird sich's lohnen. Diese Nachfolge. Ah ja, mein Heil ist in Jesus. Aber die Frage ist an der Stelle, ob ich ein ganzer Nachfolger werde. Ob ich mit meinem Leben Jesus diene und ihm nachfolge, dem, der mich am Kreuz erkauft hat. Oder ob ich so hinterher hinke nur. Ja? Und ich darf Jesus bitten, hilf mir, loszulassen, was ich umklammere. Und dir, jawohl, warum hinke dir auf beiden Seiten? Und dir ganz nachzufolgen. Damit wollen wir schließen für heute. Wollen wir noch beten zum Abschluss?